Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Unser Thema heute: Rentenversicherungspflicht für Selbstständige. Was ist zu tun, was gibt es zu beachten, wie ist der aktuelle Stand? Das interessiert uns heute. Auf das Thema bin ich gekommen, weil ich vermehrt von Mandanten auf das Thema tatsächlich angesprochen werde und dadurch merke, dass das in der Wahrnehmung sehr, sehr weit nach oben gerutscht ist. Dabei ist das Thema gar nicht so neu, denn bereits seit 2012 wird über die generelle Rentenversicherungspflicht für Selbstständige diskutiert. Damals noch unter der Federführung von Ursula von der Leyen, die ja jetzt mittlerweile in der EU unterwegs ist. Und heute wird das Ganze von Hubertus Heil, unserem Bundesminister für Arbeit und Soziales, vorangetrieben. Das ist vermutlich auch der Grund, warum ich immer wieder darauf angesprochen werde, zumindest einer davon. Denn so richtig klar, wie das Ganze ausgestaltet ist, ist es ja immer noch nicht und wann es kommt, ob es überhaupt kommt. Genau, aber trotzdem ist es so, dass die Vertriebsgesellschaften, Versicherungsgesellschaften ihre Vertriebler bereits auf das Thema angesetzt haben. Dadurch, also das ist ein Kanal, kommen meine Mandanten eben teilweise auch damit in Kontakt, wenn sie von irgendwelchen Vertrieblern darauf angesprochen werden, und dann landet das Ganze wieder bei mir. Und ich merke halt, dass es ein Thema ist, das gerade Selbstständige sehr, sehr stark beschäftigt. Und wir unterhalten uns heute darüber, was das Ziel der Rentenversicherungspflicht für Selbstständige, was wird das Gesetz aus heutiger Sicht beinhalten und wie sollten sich Selbstständige jetzt verhalten, was ja am Ende immer das Wichtigste ist, wie reagiere ich auf das ganze Thema. Starten wir mit dem aktuellen Stand der Gesetzesinitiative. Und da ist es so, dass ursprünglich wollte ja Hubertus Heil schon Ende 2019 einen Gesetzesentwurf zur Rentenversicherungspflicht vorlegen. Und der Entwurf hat sich dann aber verzögert und dann kam ja ein mittlerweile bekannter Spieler aufs Feld, der damals noch unbekannt war. Das ist das Coronavirus. Und die Pandemie trifft ja vor allem auch viele Selbstständige hart. Und da war es einfach so, dass sich dort die Prioritäten verschoben haben und das ganze Thema ein bisschen hinten angestellt wird. Und Stand ist dort, das schreibt die Bundesregierung auf ihrer Seite, ich zitiere: Die Bundesregierung will für Selbstständige eine existenzgründerfreundliche Altersvorsorgepflicht einführen. Ziel ist es, die Altersarmut in dieser Personengruppe zu senken. Grundsätzlich sollen Selbstständige in der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht einbezogen werden, jedoch mit der Möglichkeit, sich hiervon befreien zu lassen, wenn sie eine anderweitige geeignete Vorsorge nachweisen können. Das bitte merken, weil das wird noch wichtig. Also hier steht, wenn sie eine anderweitig geeignete Vorsorge nachweisen kann, kann man sich von der Rentenversicherungspflicht befreien lassen. Weiter steht dort auf der Seite: Angesichts der durch die Corona-Pandemie insbesondere für Selbstständige entstandenen schwierigen wirtschaftlichen Lage wird derzeit überlegt, wie man diese Altersvorsorgepflicht für Selbstständige einbetten kann in ein Gesamtkonzept zur Förderung von Selbstständigen. Zwar zeigt auch und gerade die derzeitige Situation, wie wichtig eine sichere und verlässliche Altersversorgung für Selbstständige ist. Andererseits muss sichergestellt sein, dass diese neue Altersvorsorgeverpflichtung auch von den hiervon Betroffenen angenommen wird. Aktuell, das muss man damit ganz klar sagen, also Zitat ist dort an der Stelle beendet, aktuell ist völlig unklar, wie genau das Gesetz ausgestaltet sein wird und wann es tatsächlich kommt. Das steht auch auf der Seite der Bundesregierung, was ich gerade vorgelesen habe. Denen ist nämlich auch klar, dass wenn man jetzt einfach sagt, mitten in der Corona-Pandemie, wir treiben jetzt so ein Gesetz voran und liebe Selbstständigen, ihr gebt jetzt nochmal 18,6% fix in die gesetzliche Rentenversicherung von eurem Einkommen, dass es dann noch bescheidener aussieht bei vielen, als das sowieso schon tut und das Gesetz wenig Akzeptanz finden würde im Moment. Und das weist auch schon auf ein generelles Problem hin, wo man auch noch drauf zu sprechen kommen werden im Podcast, dass für Selbstständige Liquidität ganz, ganz wichtig ist und das wird halt durch diese gesetzliche Rentenversicherungspflicht, beziehungsweise Rentenversicherungspflicht, ist ja keine gesetzliche Rentenversicherungspflicht, die Liquidität wird dort ein Stückchen rausgenommen aus der ganzen Selbstständigkeit. Und das ist was man sicherlich mit auf dem Schirm haben muss. Und hier steht ja auch, dass man eben schaut, wie man das Ganze mit einem Förderprogramm für Selbstständige verbindet. Da darf man gespannt sein, was am Ende dort beschlossen wird und ob es beschlossen wird, weil 2012 ist das ganze Thema ja schon mal im Sande verlaufen und wenn man jetzt hier nicht zügig zu einer Einigung kommt, bevor die Legislaturperiode durch ist und dann quasi neue Machtverhältnisse herrschen, kann es auch sein, dass so ein Thema mal wieder hinten runterfällt. Deswegen in trockenen Tüchern ist ja noch gar nichts, beschlossene Sache auch noch nichts, wir haben noch nicht mal einen fertigen Gesetzesentwurf auf dem Tisch, wo man eine saubere Diskussionsgrundlage hätte, um dort Anpassungen zu treffen. Uns interessiert jetzt im nächsten Punkt erstmal, warum die Rentenversicherungspflicht für Selbstständige überhaupt kommen soll. Also was ist der Hintergrund, dass man jetzt plötzlich sagt, okay, Selbstständige waren bis jetzt nicht mit inbegriffen in dieser Versicherungspflicht, aber jetzt soll die kommen. Da wird für den Befürwortern immer wieder argumentiert, dass Selbstständige im Alter doppelt so oft auf Grundsicherung angewiesen sind wie sozialversicherungspflichtige Beschäftigte. In Zahlen sieht das so aus, dass 3,7% der direkt vor dem Ruhestand selbstständig Tätigen im Alter Grundsicherung bezieht. Bei den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sind es nur 1,8%. Und da kommt man auf diese Zahl. Doppelt so viele Selbstständige sind von Grundsicherung betroffen. Aber auch hier sieht man, dass 3,7% sind 3,7% zu viel. Aber insgesamt ist das immer noch eine vergleichsweise geringe Zahl. Also es ist nicht so, also man kann nicht den pauschalen Vorwurf in den Raum stellen, dass alle Selbstständigen hier nichts fürs Alter machen, sondern vielmehr so, dass die ganz, ganz überwiegende Mehrheit schon Vermögenswerte aufbaut. Was bei solchen Zahlen oft vergessen wird, ist einfach die Tatsache, hier wird ja auf den Erwerbsstatus direkt vor der Rente abgezielt, dass es eben keinesfalls so ist, dass der direkt vor dem Ruhestand selbstständig war, dass der auch sein ganzes Leben lang selbstständig war, sondern es sind auch viele Anstellungszeiten in der Regel dabei. Also aus so einer Statistik generell drauf zu schließen, dass Selbstständige ein viel, viel größeres Armutsrisiko haben, ist ein bisschen schwierig. Also man kann Zahlen immer so auslegen, wie man das möchte. Aber ganz unabhängig von den Zahlen, ob man denen nun Glauben schenkt, ob die richtig sind oder nicht, wie die Erwerbshistorie im Einzelnen war von jedem Einzelnen, überwiegend angestellt oder selbstständig, ist natürlich sinnvoll, wenn auch Selbstständige irgendwie in die Altersvorsorgeverpflichtung mit einbezogen werden, weil dann eben noch mehr sichergestellt ist oder noch eher sichergestellt ist, dass möglichst viele Selbstständige ihre Altersvorsorge aus eigener Kraft auch stemmen können. Also grundsätzlich finde ich es gut. Das Einzige, was mir so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, ist eben die konkrete Ausgestaltung dieses Gesetzes, so wie es aktuell immer wieder diskutiert wird. So finde ich es nämlich nicht so gut. Und genau das wollen wir jetzt besprechen. Wie ist der wahrscheinliche Inhalt des Gesetzes? Wahrscheinlich, weil wie gesagt, es ist noch nichts beschlossen. Und ob es beschlossen wird, das steht auch noch nicht fest. Das muss ja erstmal den ganzen Prozess durchlaufen, bis man das irgendwann mal in Stein meißelt und es auch kommt. Also der wahrscheinliche Inhalt des Gesetzes, wie sieht er aus? Punkt 1 ist ganz klar, Selbstständige werden voraussichtlich in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert. Wenn man sich anschaut, was dort aktuell eingezahlt werden muss, also das sind ja diese 18,6% vom Einkommen, wo sich bei Angestellten eben der Arbeitgeber beteiligt zur Hälfte, ein Selbstständiger müsse das dann voraussichtlich alleine an die deutsche Rentenversicherung Bund dort abführen bis zur Beitragsbemessungsgrenze. Das ist zumindest aktuell der Vermutungsstand. Darüber hinaus wird man zwar erst pflichtversichert sein in der Rentenversicherung, aber es wird immer wieder das Opting out diskutiert und das wird es wahrscheinlich auch geben Stand heute. Das bedeutet, wenn Selbstständige eine anderweitig geeignete private Vorsorge nachweisen, können sie sich von der Versicherungspflicht befreien lassen. Das hatten wir auch schon oben auf der Seite der Bundesregierung gelesen. Und jetzt ist es so, dass bei dieser geeigneten privaten Vorsorge wahrscheinlich alles auf die Rürup-Rente hinausläuft. Genau da werde ich nachher auch nochmal meinen Kritikpunkt ansetzen. Die Rürup-Rente, die ist einfach sehr, sehr ähnlich ausgestaltet wie die gesetzliche Rentenversicherung. Die bietet zum Beispiel Insolvenzschutz, einen sehr, sehr umfassenden. Und es sind keine Kapitalentnahmen möglich. Also man kann das nicht vorher irgendwie entfremden, das Kapital, sondern wenn man das in eine Rürup-Rente einzahlt, dann ist das auch fest im Vertrag. Man kann keine Kapitalentnahmen tätigen und am Ende kriegt man eine Verrentung und fertig. Genauso wie in der gesetzlichen Rentenversicherung. Und es wird wahrscheinlich auch so sein, dass Selbstständige, die zum Stichtag bereits ein gewisses Alter erreicht haben, hier fallen immer mal die Zahlen 45 und 50 Jahre, für die wird die Versicherungspflicht nicht gelten. Die hätten ja auch einfach noch viel zu wenig Zeit nur noch, um da hier irgendwie relevante Ansprüche aufzubauen. Deswegen wird es da einen Stichtag geben, wo man sagt, okay, diese neue Versicherungspflicht wird für alle, die zum gewissen Stichtag schon x Jahre alt waren, nicht gelten. Aber jüngere Selbstständige wird es aller Voraussicht nach betreffen. Weil es ja auch so ist, wenn man sagt, okay, es betrifft nur, die sich jetzt selbstständig machen, dann wäre es ja unfair gegenüber allen, die schon selbstständig sind. Das wäre eine ziemliche Ungleichbehandlung, wenn du sich vorstellst, man muss das ja einpreisen, diese 18,6% im eigenen Honorar oder was auch immer man dort abrechnet oder in den Produktpreisen. Und da sind natürlich dann die bevorteilt, die keine Rente abführen müssen, weil die 18,6% mehr von ihren Umsätzen behalten dürfen. So, deswegen wird es da voraussichtlich keine Ungleichbehandlung verschiedener Marktteilnehmer im gleichen Alter dort geben, sondern es wird entweder für alle jungen Leute kommen oder halt für keinen. Gehe ich zumindest stark von aus. Also das zum wahrscheinlichen Inhalt des Gesetzes, kann sich aber noch ändern. Kommen wir zu meiner Kritik an den Diskussionsrunden, die es so gibt und an den wahrscheinlichen Inhalten des Gesetzes. Hier dürfte es einfach so sein, und das kriege ich ja schon mit, dass die Versicherungsgesellschaften bereits die Kurken knallen lassen. Und damit habe ich ein echtes Problem. Also ich bin ja als Honorarberater, beziehungsweise auch ehemals war ich ja auch Versicherungsvermittler oder Versicherungsvertreter, ganz am Anfang mal ein Jahr lang. Und hier ist es einfach so, dass ich noch im Newsletterverteiler einiger Versicherer mit drin bin. Und dort ist es einfach so, dass man seit 2019 bereits dazu gespammt wird, muss man schon fast sagen, mit Mail zur Rentenversicherungspflicht. Das war mal sehr extrem. Jetzt ist es weniger geworden, weil das Thema halt ein bisschen nach hinten gerutscht ist. Und da kriege ich immer wieder Mail zur Rentenversicherungspflicht. Und der Grundtenor in den Mails ist, dass man bei seinen Kunden bereits jetzt vorbeugen soll und jetzt schon seinen selbstständigen Kunden einfach eine Rürup-Rente verkaufen soll, damit man dieser Versicherungspflicht eben vorbeugt. Das Problem ist, diese Rürup-Renten, die lohnen sich in ganz vielen Fällen halt vor allem für einen Vermittler und für die Versicherungsgesellschaften. Ich hatte erst kürzlich wieder ein Angebot für eine Rürup-Rente, hat eine Kundin mitgebracht, haben uns angeschaut. Da sind mal eben Abschlusspromissionen von 4.560 Euro drin. Die gehen einfach so weg in den ersten 5 Jahren. Monatliche Beitrag waren 400 Euro pro Monat und Beitragszahldauer 38 Jahre. Also quasi ein Jahr lang wird er nur eingezahlt, um die Abschlussprovision zu bezahlen. Und dann Abschlussprovisionen sind ja nicht alle Kosten, die in so einem Vertrag drin sind, sondern da laufen auch noch Verwaltungskosten. Die sind über die Laufzeit natürlich nochmal einiges höher als die Abschlussprovision. Und da sprechen wir dann von 5-stelligen Verwaltungskosten. Und wenn man dann weiß, also nochmal auf die Abschlussprovision bezogen, dass der Vermittler, der Kundin das Angebot überbracht hat, beziehungsweise zukommen hat lassen, hat eine halbe Stunde mit ihr telefoniert. Wenn man dann noch eine halbe Stunde für die Vor- und Nachbereitung dazu zieht, um dieses Angebot einmal im Computer zu erstellen und rauszuschicken, dann hat der Vermittler hier einen Zeitaufwand von einer guten Stunde gehabt. Und 4.560 Euro pro Stunde ist, glaube ich, ganz nett, wenn man das verdient. Ob das gerechtfertigt oder nicht, das muss jeder selbst entscheiden. Ich für mich halte es nicht gerechtfertigt. Genau. Und wenn man halt weiß, 4.500 Euro Abschlussprovision bei einem monatlichen Beitrag von 400 Euro, der in vielen Fällen wahrscheinlich noch höher dann ausfallen dürfte, weil man wird nachweisen müssen, auch bei diesen privaten Renten, entweder wird so kommen, dass man die 18,6% einzahlen muss, aber ich glaube eher, dass der Versicherer dann bescheinigen muss, dass man halt über die Grundsicherung drüber kommt mit den Ansprüchen, die man dort sammelt. Oder halt diese 18,6% fehlt. So. Das ist sicherlich noch was, was im Gesetzesgebungsverfahren da irgendwie hinterlegt werden muss, beziehungsweise beschlossen werden muss, wie man eben diese Beiträge dann festlegt. Weil wenn man sich diese Kosten vor Augen führt, ist halt ganz klar, warum die Vertriebler jetzt schon loslaufen und Selbstständige Rürup-Renten verkaufen wollen, weil sich das einfach für die Vermittler und für die Versicherung sehr, sehr stark lohnt. Und das ist ein Milliardengeschäft, das dort winkt. Ein Milliardengeschäft, aber am Ende, diese Milliarden fehlen ja am Ende uns Selbstständigen dann in der Rente, um unsere Rente zu finanzieren. Ich finde es völlig irre, wenn man sich das einmal vor Augen führt. Es wird eine Versicherungspflicht geben und wer in die Rürup-Rente geht, der muss ja einen gewissen Beitrag einzahlen. Wenn man jetzt von diesen 18,6% ausgeht, wäre es dann so, dass der Versicherer dann überprüfen muss, hat der Versicherungskunde auch diese 18,6% eingezahlt, sonst müssen halt Beiträge nacherhoben werden, oder hat der Versicherungskunde so viel eingezahlt, dass er seine Mindestrente erreichen kann. Das ist ein staatlich gedeckter, vom Gesetzgeber gedeckter Inkassoauftrag eines privaten Unternehmens gegenüber des Versicherungsnehmers. Also wenn ich mir jetzt als Privatunternehmen vorstelle, ich gesetzlich gedeckt, kann ich zum Kunden gehen und Geld einziehen, das ist schon ganz nett. Also ich finde das sollte man dem Ganzen vielleicht einen Riegel vorschieben, werde aber dann nochmal drauf kommen, was denn Alternativen wären. Weil ich will nicht nur meckern, sondern ich will auch darauf eingehen, was es für Alternativen zu dem jetzigen Vorschlag aus meiner Sicht gibt. Auch da kann man sicherlich viel dran rumkritisieren, aber aus meiner Sicht soll es in jedem Fall verhindert werden, dass hier wieder Milliardengeschenke an Versicherungsgesellschaften gemacht werden. Klar, man kann auch zum Beispiel Abschlusskosten, Verwaltungskosten ein bisschen runterkriegen, wenn man einen Honorartarif nimmt. Also wenn dann schon so ein Vertrag abgeschlossen wird, dann sollte man halt einen abschlusskostenfreien Vertrag nehmen, entweder sich online raussuchen, wenn man da genug Ahnung hat oder denkt, man kann das selber. Oder halt dann zum Honorarberater gehen und dort halt die Abschlusskosten aus dem Produkt rausholen. Und auch die Verwaltungskosten werden dann einiges günstiger sein, weil auch in den Verwaltungskosten sind ja Bestandsprovisionen für den Vertrieb mit drin. So, wir werden dann gleich noch darauf eingehen, wie es denn besser gemacht werden könnte aus meiner Sicht, was Ideen wären. um das Gesetz ein bisschen attraktiver zu gestalten, so dass ich das auch gut fände, dass es kommt. Will aber erstmal auf eine andere Frage eingehen, nämlich ob diese Versicherungspflicht Selbstständige denn ruinieren würde. Hat es ja schon angesprochen, Liquidität ist für Selbstständige sehr, sehr wichtig. Trotzdem, also gerade weil die Liquidität so wichtig ist, ist es halt, damit die Rentenversicherungspflicht auch Akzeptanz findet, muss es halt entscheidend sein, dass Selbstständige dadurch nicht direkt in Existenznot kommen. Weil 18,6%, wenn man jetzt davon ausgeht, die müssen das selber einzahlen wie eine gesetzliche Rentenversicherung vom Beitrag her, sind eine Hausnummer. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es keinen Arbeitgeber gibt, der dort die Hälfte mit übernimmt. Den gibt es halt einfach nicht. Aber ich weiß auch, dass genau über diesen Punkt, wie macht man das Ganze für Selbstständige verkraftbar, wird hinter den Kulissen viel diskutiert. Und ich bin zuversichtlich, dass man dort sinnvolle Regelungen findet. Diskutiert werden zum Beispiel dort Ausnahmeregelungen für Gründer, was sehr, sehr wichtig ist. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass die Liquidität gerade in den Anfangsjahren halt nicht der Punkt ist, wo man sagt, okay, ich habe so viel Geld auf dem Konto, ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll, sondern ganz im Gegenteil. Da ist jeder Euro, den man mehr auf dem Konto hat, ein echter Segen. Schwierig ist trotzdem, dort Regelungen zu finden, generell dort allen gerecht zu werden. Warum? Es gibt halt ganz viele Solo-Selbstständige, die gerade so über die Runden kommen und denen muss man halt genauso gerecht werden, wie halt denen, die gut verdienen. Es gibt kein einheitliches Bild an Selbstständigen. Und es sind ja nicht nur die Selbstständigen, die unter diese Versicherungspflicht fallen, sondern auch Unternehmer mit Angestellten. Und all denjenigen muss man dort gerecht werden. Eins muss dabei aber klar sein, wer als Selbstständiger oder Selbstständige langfristig nicht in der Lage ist, ich sag mal, signifikante Rentenbeiträge abzuführen, ja, da muss man dann auch so ehrlich sein und sagen, dass das kein tragfähiges Geschäftsmodell langfristig ist, wenn absehbar ist langfristig, dass man direkt von der Selbstständigkeit in die Grundsicherung fällt. Und das wird halt die Rentenversicherungspflicht vermutlich bewirken, dass gerade diese langfristig nicht tragfähigen Geschäftsmodelle, die halt direkt in die Altersarmut führen würden, dass die vielleicht tatsächlich dann nicht mehr tragfähig sind. Kommen wir zu einem Herzensthema von mir, nämlich die Versicherungspflicht als einmalige Chance. Das Problem, was ich hier sehe, wir werden die Chance verstreichen lassen. Nichtsdestotrotz will ich nichts unversucht verlassen. Vielleicht hört ja jemand mit, der bei der Gesetzesinitiative was zu sagen hat, weil ich finde, dass die Rentenversicherungspflicht für Selbstständige, die ist eine riesige Chance. Eine einmalige Chance, einfach die gesetzliche Rentenversicherung dort auch auf ein breiteres Fundament zu stellen. Da ist das Opting-out aus meiner Sicht der völlig falsche Weg, zu sagen, okay, wir treffen jetzt hier wieder eine Zweiklassengesellschaft. Die eine Gesellschaft darf sich privat versichern und die andere bleibt in der gesetzlichen Rentenversicherung. So soll das nicht gehen, vor allem weil man gerade sieht, dass die meisten Menschen eben die Rürup-Renten abschließen, die extrem hohe Kostenbelastungen haben, wo es meiste versickert. Und ganz unabhängig von der Kostenbelastung gibt es ja da auch noch ein paar andere Nachteile, die eine Rürup-Rente vielleicht auch gegenüber einer gesetzlichen Rentenversicherung hat. Ich werde auch nochmal auf den Beitrag verlinken, wo ich auf die Rürup-Rente eingegangen bin, beziehungsweise auch auf den Podcast. Gibt der Beitrag und eine Podcast-Episode zur Rürup-Rente auf der Finanzküche. Das werde ich nochmal verlinken. Also wie gesagt, das Opting-out-System, dass man sagen kann, okay, ich will mich von der Rentenversicherungspflicht befreien lassen, wenn ich einen geeigneten Privatvertrag nachweise, das sollte so nicht kommen aus meiner Sicht. Die gesetzliche Rente sollte für alle der einzige zugelassene Weg sein. Ansonsten fließen halt Milliarden von Vertragskosten an die Privatwirtschaft und es kann nicht Sinn und Zweck sein, dass das Geld, was eigentlich für die Altersvorsorge gedacht war, an Versicherungsgesellschaften und Konzerne dort fließt. Da kann der Staat ruhig sagen, okay, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die ich dort habe. Da können wir die Privatwirtschaft ein Stück weit außen vor lassen. Was damit aber dann auch nicht passieren darf, also das erste ist kein Opting-out-Verfahren, alle in die gesetzliche Rente. Das wäre aber noch nicht der Punkt, wo ich sage, okay, das Gesetz findet bei mir wirklich Akzeptanz, weil man auch genau weiß, okay, was passiert denn, wenn wir selbstständig in die gesetzliche Rentenversicherung eintreten? Dann ist es so, dass da jetzt zusätzliche Beitragseinnahmen fließen. Aber es stehen ja noch gar keine zusätzlichen Empfänger bereit. Das heißt, wir sind ja dann die erste Generation von Selbstständigen, die einzahlen. Und dann wäre es so, dass mit dem Geld, das liegt dann einfach rum und das kann dazu genommen werden, die Renten von Bestandsrentnern eben aufzustocken. Das Problem ist, wenn wir genau diesen Weg gehen, dann werden unsere Beiträge von den Selbstständigen, die jetzt eintreten, einfach genommen, um aktuelle Finanzierungslöcher zu stopfen oder Rentengeschenke zu machen. Das will ich tatsächlich nicht. Sondern es ist jetzt die einmalige Chance zu sagen, okay, also es kommt ja jetzt eine neue Kohorte an Beitragszahlern rein, dass man das Geld nimmt und neben dem Umlageverfahren, das wir gerade haben, mit den Beiträgen, die jetzt neu hinzukommen, dass man die nimmt und sagt, wir packen jetzt einen kapitalgedeckten Staatsfonds daneben. Norwegen hat es vorgemacht, dass es funktionieren kann mit einem Staatsfonds oder funktioniert. Und das wäre die Chance zum einen, dass man sagt, okay, wir stellen die Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung langfristig auf eine breitere Basis, weil die Beiträge eben nicht genommen werden, um kurzfristige Lücken zu stopfen, sondern wir bauen langfristig Kapital für die gesetzliche Rentenversicherung auf. Dann würde man langfristig die Finanzierungslage der gesetzlichen Rentenversicherung verbessern. Das wäre der eine Vorteil, also langfristig breitere Finanzierungsbasis, weil wir eben die Beiträge nicht nehmen, um kurzfristige Löcher zu stopfen. Der Vorteil würde spätestens dann verpuffen, wenn eben die ersten Selbstständige dann in Rente gehen. Das Geld ist ja weg, was ich jetzt einzahle, wenn das jetzt ausgegeben wird. Und dieser Staatsfonds hätte nicht nur den Vorteil, dass wir langfristig eben das Ganze auf eine breitere Finanzierungsbasis stellen, sondern wir hätten auch eine breitere Risikostreuung, weil wir dann plötzlich ein Umlageverfahren neben einem Kapitaldeckungsverfahren hätten. Also wir hätten beides. Es ist ja nicht ein Verfahren besser als das andere. Das habe ich auch schon mal herausgearbeitet. Artikel verlinke ich auch nochmal. Sondern Umlageverfahren und kapitalgedecktes Verfahren als Kombination ist ideal. Da war die Idee damals, beides zu machen, schon gut. Das Problem war, dass man das Ganze in private Hände gegeben hat. So, das könnte man hier ein bisschen rückgängig machen, diesen Fehler, indem man sagt, okay, wir nehmen die Chance, die wir jetzt haben, und bauen ein Kapitaldeckungsverfahren neben das Umlageverfahren. Dann hätte man noch einen dritten Vorteil, nämlich dass das natürlich bei Selbstständigen sofort auf mehr Akzeptanz treffen würde, wenn man sieht, okay, meine Beiträge werden eben nicht genommen, um kurzfristige Finanzierungslücken zu decken, sondern es wird dazu genommen, die deutsche Rentenversicherung, die gesetzliche Rentenversicherung auf ein breiteres Fundament zu stellen. Und der vierte Punkt, den hat schon oft angesprochen, eben zu verhindern, dass Milliarden an Abschlusskosten, Verwaltungskosten aus irgendwelchen privaten Verträgen herausfließen, die dann nicht mehr für den Ruhestand zur Verfügung stehen. Also das war mir nochmal wichtig, dass wir nicht nur kritisieren, sondern dass wir auch vielleicht aufzeigen, was eine Alternative sein kann. Eine weitere Alternative werde ich nochmal im Resümee kurz aufgreifen. Mir ist jetzt erstmal wichtig, dass wir, bevor wir zum Resümee kommen, nochmal zum einen der wichtigsten Punkte kommen, nämlich was sollten Selbstständige jetzt konkret tun, um mit dieser drohenden Rentenversicherungspflicht umzugehen. Da völlig unklar ist, wie das finale Gesetz ausgestaltet wird und wann es kommt, ob es überhaupt kommt, denn denkbar ist ja auch, dass das Thema wieder in der Versenkung verschwindet, wenn sich die Koalition auflöst und es bis dahin noch nicht beschlossen wurde. Halte ich allerdings dieses Mal für ein bisschen unwahrscheinlicher, als das 2012 der Fall war. Aber da so vieles halt im Unklaren liegt, sollten Selbstständige jetzt vor allem eins tun und Ruhe bewahren und abwarten, was für ein Gesetzesentwurf am Ende auf den Tisch kommt. Vorher lässt sich ja ohnehin nicht sagen, was die ideale Reaktion ist. Und wenn jetzt Versicherungsvermittler auf dich zukommen oder auf andere Selbstständige zukommen, dann sollte man dort erstmal wirklich Abstand nehmen, also wirklich Vorsicht walten lassen. Dort wird ja schon argumentiert mit der Versicherungspflicht für Selbstständige, obwohl da überhaupt noch nichts in Gesetz gegossen ist. Und hier solltest du wirklich nur irgendwas unterschreiben, wenn du zu 100% vom Angebot überzeugt bist. Bei Rüruprenten ist es so, du gehst dort eine Bindung fürs Leben ein in der Regel und was einmal eingezahlt ist, kommt da nicht mehr raus. Also 100% Überzeugung, bevor du irgendwas unterschreibst und alles dreimal hinterfragen. Ansonsten ist das Sinnvollste einfach, wenn du die Stimme erhebst und wenn der Gesetzesentwurf nicht gut genug ist, ja, das einfordern, dass da nachgebessert wird. Der muss so lange nachgebessert werden, bis er gut ist. Aktuell finde ich das Ganze nicht ausgereift. Aber meine große Sorge ist, dass es eben so unausgereift an den Markt geht. Da wird die Versicherungslobby vermutlich dafür sorgen, aber wenn wir nicht die Stimme erheben und sagen, okay, man sollte das vielleicht als Chance nutzen, das Ganze auf eine breitere Basis zu stellen, dann wird da auch nichts passieren. Generell ist es so, dass die aktuell diskutierten Vorschläge überzeugen mich halt einfach nicht. Kommen wir damit zum Resümee. Die Rentenversicherungspflicht für Selbstständige wird wahrscheinlich kommen. Da wir noch nichts Genaues wissen, gibt es aktuell keine klaren Handlungsempfehlungen, die man daraus ableiten kann. Außer halt Ruhe zu bewahren und sich am politischen Diskurs ein Stück weit zu beteiligen. Welchen Weg du dafür auch immer wählst, ist ja schon alleine gut, wenn bei Social Media da 100.000 Leute darauf hinweisen, dass das so, wie es geplant ist, nicht ihrem Wunsch entspricht. Für mich persönlich ist aber nachvollziehbar, dass die Rentenversicherungspflicht kommen soll. Auch wenn ich es jetzt für mich persönlich nicht als Mehrwert unbedingt erachte, weil ich viele andere Wege sehe, dort was zu machen. Aber die Realität ist halt auch, dass viele nicht unbedingt Zugang haben, um die idealen Wege dort zu beschreiten oder halt auch einfach nicht unbedingt nicht den Zugang haben, aber andere Prioritäten im Leben und sich halt mit anderen Themenbereichen auseinandersetzen. Und wenn man da halt an den falschen Vermittler kommt oder das falsche Produkt abschließt, hat man halt ein Problem. So, oder wenn man halt gar nichts macht, dann hat man noch ein viel, viel größeres Problem. Und durch die Rentenversicherungspflicht wird halt einfach sichergestellt, dass noch mehr Selbstständige ihren Ruhestand aus eigener Kraft finanzieren können. Hatte ich ja schon gesagt, die Ausgestaltung bereitet mir ein paar Kopfschmerzen. Ich möchte halt nicht, dass mit meinen Beiträgen einfach Finanzlöcher der gesetzlichen Rentenversicherung gestoppt werden und viel weniger möchte ich, dass 100.000 Selbstständige in private Rürup-Renten gedrängt werden, weil ich halt tagtäglich sehe, dass die meisten Rürup-Renten für die meisten Leute eben nicht zielführend sind. Wie gesagt, die meisten, nicht alle. Wenn das System nicht grundlegend geändert werden soll, also ich habe einen kleinen Vorschlag skizziert, wie es aus meiner Sicht gehen könnte, wenn man gar nicht so tiefgreifend ran will, kann man es auch ganz einfach machen, wo man gar nicht viel, ich sag mal, in Gesetzestexten da rumschreiben muss, etc. pp., kein neues System aufsetzen muss. Man könnte einfach in Konkurrenz zur Privatwirtschaft treten und eine staatlich organisierte Rürup-Rente mit niedrigsten Kosten und einer effizienten Kapitalanlage anbieten. So, dann hätten wir Selbstständige die Wahl zwischen dem Umlageverfahren, der staatlichen Rürup-Rente und den privaten Rürup-Renten der Versicherer. Aber am interessantesten finde ich, wie gesagt, den oben skizzierten Vorschlag für die Einrichtung eines Staatsfonds parallel zum Umlageverfahren, weil wenn man Umlageverfahren und Kapitaldeckungsverfahren nebeneinander hat, dann ist das am Ende die solideste Form der Vorsorge. Wir sind am Ende angekommen. Mich interessiert natürlich, was du von der Rentenversicherungspflicht für Selbstständige hältst. Schreib es mir gerne in die Kommentare. Den Textbeitrag dazu verlinke ich dir natürlich in den Shownotes, also den Textbeitrag auf der Finanzküche. Dort gerne in die Kommentare schreiben, wie du das ganze Thema siehst, was du vielleicht auch für Vorschläge hast, um das Ganze sinnvoller auszugestalten, als das in der jetzigen Diskussion in der Politik der Fall ist. Wenn dir der Podcast gefällt, dann lass mir gerne eine Bewertung da bei iTunes oder wo auch immer du bewerten kannst. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Bis dahin.